Heute Nachmittag freue ich mich besonders auf dieses Thema Kain und Abel, 1. Mose 4. Und bevor wir gemeinsam beten, wollen wir 16 Verse aus diesem 4. Kapitel lesen. 1. Mose 4, 1 bis 16. Und der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit Yahweh. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel, und Abel wurde ein Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Yahweh eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Yahweh blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr, und sein Antlitz senkte sich. Und Yahweh sprach zu Kain: Warum bist du ergrimmt, und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust? Und wenn du nicht wohltust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da hob sich Kain wieder seinem Bruder Abel und erschlug ihn. Und Yahweh sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Der sprach: Ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Der sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Und nun verflucht seist du von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu Yahweh: Zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, wer irgend mich findet, wird mich erschlagen. Und Yahweh sprach zu ihm: Darum, jeder, der Kain erschlägt, siebenfältig soll es gerecht werden. Und Yahweh machte an Kain ein Zeichen, auf dass ihn nicht erschlüge, wer irgend ihn fände. Und Kain ging weg von dem Angesicht Yahwehs und wohnte im Lande Nod, östlich von Eden.
Kain und Abel sind das erste Brüderpaar der Menschheitsgeschichte. Und wer wie ich 5 Jungs hat, weiß, was das bedeutet. Das erste Brüderpaar der Menschheitsgeschichte. Geboren von denselben Eltern, aufgewachsen in derselben Familie. Und doch sind diese beiden Brüder die ersten Repräsentanten zweier völlig unterschiedlicher Geistesrichtungen. Zu allen Zeiten waren die Menschen bei allem kulturellen Fortschritt dem Grundtyp nach entweder ein Kain oder ein Abel. In diesen beiden Grundtypen liegen die Wurzeln jedes Menschen und jeder menschlichen Entwicklung. In Kain und Abel stehen sich Fleisch und Geist, breiter Weg und schmaler Weg, Religion und Glaube, Kirche und Gemeinde und in letzter Ausreife der Antichristus und der Christus gegenüber. Das sind die Linien, die in diesen beiden, Kain und Abel, angelegt sind und einander gegenüberstehen. Und diesen beiden Linien wollen wir heute Nachmittag nachgehen. Schon bei ihrer Geburt wird etwas von ihrem unterschiedlichen Wesen deutlich. Kain bedeutet übersetzt Erworbenes, Erschaffenes, Besitz, Gewinn. als Eva ihren erstgeborenen Sohn Kain zur Welt bringt und ihm diesen Namen gibt, da sagt sie voll Begeisterung und Freude: Ich habe einen Mann erworben. Man kann sogar übersetzen eigentlich erschaffen. Ich habe einen Mann erschaffen mit Yahweh. In diesem Satz und in dem Namen Kain, den Eva ihm ja in diesem Moment gibt, spiegelt sich etwas von der Herzensgesinnung wider, die Eva in diesem Moment erfüllte und die im Leben des Kain ihre Darstellung und Verwirklichung fand. Eva ist von Stolz erfüllt und sich selbst und ihrer Leistung sehr bewusst. Zwar bezieht sie Gott in ihr Denken mit ein, aber im Mittelpunkt ihres Bewusstseins steht ihr Stolz und ihre eigene Leistung. Gott wird als der Ergänzende, der Hinzutuende gesehen. Ich habe einen Mann erschaffen mit Yahweh. Klar, Gott kommt auch noch mit rein. Aber spürt ihr den Zungenschlag, der in diesem Satz liegt? Ich habe einen Mann erschaffen mit Yahweh. Das Ich geht vorne weg und Gott kommt hintendrein. Und so war es schon immer die Art menschlicher Religion. Der Mensch bringt die Leistung, erwirbt Besitz und Gewinn. Und das eben gerade auch in religiöser Hinsicht, gerade auch in Bezug auf Gott. Der Mensch erwirbt sich eine Position vor Gott. Der Mensch versucht sich das Wohlwollen, die Annahme bei Gott zu erwerben durch bestimmte religiöse Leistungen, Riten, Sakramente, welcher Art auch immer. Und Gott darf dann dankbar hinzutreten und ergänzen und absegnen, was der Mensch tut. Hier läuft eine Beziehung zwischen dem Menschen und Gott auf der Ebene der Religion, auf der rechtlichen Grundlage von Leistung und Gegenleistung. Und spätestens an dieser Stelle merken wir, dass Kain und Abel zwar als Grundtypen einander äußerlich gegenüberstehen und wir sie auf Menschen natürlich dem Typus nach festlegen können, aber dass zugleich dieser Konflikt Kain und Abel auch in uns selbst stattfindet. Sogar bis da hinein verlagert sich das. Aber es gibt eine Art des religiösen Menschen, die Gott auf dieser Ebene von Leistung und Gegenleistung gegenübertritt. Wenn man eine bestimmte Leistung bringt, ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, von dem man denkt, dass es Gott gefällt, dann weiß man sich und fühlt man sich bei Gott angenommen. Und wenn es dann anders ist, dann weiß man nicht mehr, ob man bei Gott angenommen ist oder verstoßen. Und Menschen, deren Gottesbeziehung auf dieser Ebene von Leistung und Gegenleistung abläuft, die können auch nie zu einer Heilsgewissheit durchdringen. Denn heute mag es vielleicht reichen bei mir. Aber was ist morgen? Oder in 10 Jahren? Seines Heils gewiss kann nur der Mensch werden, der weiß, dass es Gnade und Geschenk ist, die Gott ihm zuwendet. Und dass seine Beziehung zu Gott nicht auf der Basis von Leistung und Gegenleistung abläuft. Dass ich von Gott geliebt und bei Gott angenommen bin, auch wenn ich nicht funktioniere. Auch wenn ich geistlich nicht funktioniere. Wenn ich daneben haue, wenn ich in Sünde falle, dann bin ich immer noch bei Gott geliebt und angenommen. Und meine Errettung,
macht sich nicht fest an mir und meinem Gehorsam, meiner Heiligung, meinem Wohlverhalten, meiner geistlichen Leistung. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Er rettet aus Gnade, umsonst, durch Glauben. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Denn diese religiöse Ader steckt ganz tief in jedem Menschen. Und selbst Menschen, die durchgebrochen sind zum lebendigen Glauben, entdecken in sich im Laufe ihres Lebens immer wieder diese religiösen Anteile, diesen Kain in uns, wo wir ganz schnell wieder in unserer Gottesbeziehung auf diese Ebene der Religion, der Leistung und Gegenleistung abrutschen. Das Grundmerkmal jeder Religion ist immer, der Mensch versucht, sich hochzuarbeiten zu Gott. Und die biblische Botschaft, das Evangelium, der lebendige Glaube sagen, Gott neigt sich herab zum Menschen, er beschenkt uns und zieht uns hoch zu sich. Das ist eine ganz unterschiedliche Richtung. Religion von unten nach oben, der biblische Glaube, das Evangelium von oben nach unten. Natürlich antworten wir auf die Gnade Gottes. Aber unser Heil, unsere Errettung, unser Angenommensein bei Gott, das von Gott geliebt sein, hat seinen Grund nicht in uns. Das ist das Entscheidende. Und der Glaube sagt selbst da, wo er mehr arbeitet als andere, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Ich liebe dieses Lied. Ich verrate euch ein Geheimnis, das wird mal bei meiner Beerdigung gesungen werden, falls der Herr nicht vorher kommt. Das ist mir wichtig. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist das Bekenntnis. Wenn wir uns daran festmachen, ist alles gewonnen. Oder mit den Worten Jesu gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja was? Wir können viel tun ohne Jesus. Sehr viel. Ja. Aber ohne ihn können wir nichts tun, was Bestand hat in Ewigkeit, was vor Gott bestehen kann, was gültig ist, was zum Leben führt, was bleibt. Und das zu begreifen, dass das wirklich stimmt, dass wir viel Unsinn, viel Eigensinn machen können ohne ihn, jawohl. Aber ohne ihn nichts, aber auch nichts tun können, was bleibt. Das zeigt uns den Unterschied zwischen Religion und Glaube. Der Glaube empfindet auch die Frucht der eigenen Arbeit und Anstrengung immer als Geschenk Gottes und als unverdiente Gnade. Paulus sagt einmal, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Es geht hier also nicht um Faulheit, um Trägheit, um sich in den Sessel zurücklehnen und zuzuschauen, was Gott macht. Das ist ein großes Missverständnis von Gnade, dem Paulus auch sehr entschieden entgegentritt. Aber wenn er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, dann fährt er gleich fort, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Ja, das ist es. Da erkennt man selbst die Arbeit als Gnade und Geschenk Gottes. Und dann hört es auch auf, dass man so steht und neidisch auf die anderen guckt. Och, man hat selbst jetzt wieder so viel geopfert für den Herrn. Und da sind die ganzen Faulenzer, die nur so als Konsumenten mitschwimmen. Oh Herr, dann wird man frustriert und traurig und fast eifersüchtig auf das, was die anderen da wieder machen können. Man selber muss nun schon wieder ran und die Zeit hier investieren in zum Beispiel Predigtvorbereitung. Wenn man das auf der Ebene von Leistung und Anstrengung im eigenen sieht, dann richtet man und verurteilt man die anderen. Aber wenn man es auf der Basis von Gnade und Geschenk und Vorrecht sieht, dann ist man dankbar, dass man das tun darf. Religion hingegen sagt immer, tu, was du kannst, streng dich an, Und das, was du nicht kannst, das tut dann Gott noch hinzu. Und deshalb führt Religion auch immer zum Bewusstsein der eigenen Leistung. Und jedes Bewusstsein der eigenen Leistung führt zu Hochmut. Wieder die Linie. Ich denke, diese Linie wird in diesen Tagen immer wieder durchgehen. Es ist eben die Ursünde schlechthin, Hochmut. Und jedes Bewusstsein der eigenen Leistung führt immer gleich zu Hochmut und Stolz. Kommen wir gar nicht raus. Und deshalb hat mal jemand gesagt, alles Echte geschieht unbewusst. Alles Echte geschieht unbewusst. Da ist viel dran. Und wenn wir oft von uns selber gar nicht merken, was Gott so wirkt in unserem Leben, dann denke ich, manchmal ist das so ähnlich wie mit der Wolkensäule, die vor dem Volk Israel herzog und es aus Ägypten führte. Die hat sich dann mit einmal so zwischen das Volk Israel und die Ägypter gesetzt, dass es zum Volk hin Licht und zu den Ägyptern hin Finsternis verbreitet hat. Dieselbe göttliche Wolkensäule mit zwei verschiedenen Wirkungen in zwei verschiedene Richtungen. Und wenn wir die Ägypter mal als das Fleisch sehen und das Volk Israel mal als den Geist sehen in unserem Leben, dann scheint mir das so, dass Gott immer wieder zu unserem eigenen Bewusstsein und unserem eigenen fleischlichen Wesen hin verdunkelt, was er in uns tut, damit wir eben nicht in Hochmut und Stolz geraten. Alles Echte geschieht unbewusst. Und was wir noch so bewusst in Anstrengung tun, das ist oft ein richtiger guter Anfang. Keine Frage, ich will das nicht schlecht machen. Aber es muss weiterkommen in das hinein, dass es dann zu einem Bestandteil unseres Lebens wird, der dann einfach von ihm aus auch ganz unbewusst in unser Leben Wirklichkeit, Bestandteil wird. Es hat mal jemand gesagt, es kommt nicht darauf an, was wir für den Herrn tun. Es kommt vielmehr darauf an, was der Herr durch uns tut. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist eine ganz natürliche Reaktion und ist bei mir nicht anders gewesen. Man will ganz viel für den Herrn tun. Das ist ein tolles Echtheitszeichen auch des Glaubens, dass man jetzt sagt, wie kann ich auf diese Liebe antworten? Und dann tut man viel für ihn. Und das gehört zur Entwicklung dazu, dass man ganz viel für ihn tun will. Aber dann heißt es immer wieder, ich tue das, ich tue es. Ich tue es für ihn, aber ich tue es. Und dann setzt die Phase des Scheiterns ein. Und dann kommt man an den Punkt, dass man mit einmal merkt, das, was ich will, das tue ich nicht, sondern was ich nicht will, das tue ich. Und dann kommt es zu dieser Phase geistlichen Zerbruchs. Und dann kommt es dahin, dass ich nicht mehr für ihn was tun will, sondern dass ich erkenne, Christus in euch, das Geheimnis der Gottseligkeit. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Seht, das läuft nicht so, dass ich mich hinsetzen kann und jetzt auf den Knopf drücke, das bin ich und das ist Christus. Das kann nur im Leben geschehen, indem ich scheitere auch an meinen guten Werken und Bemühungen, an meinen guten Vorsätzen und Absichten. Dass ich daran zu Schanden werde und merke, ich kann es nicht, selbst wenn ich mich anstrenge und es will. Und nur durch dieses Scheitern, es gibt keinen anderen Weg, nur durch dieses Scheitern auch an meinem vermeintlich guten Ich, kommt es dahin, dass ich mein Leben abgebe an Christus und ihn in und durch mich immer mehr leben lasse. Das ist der Punkt, das Geheimnis. Und das kann Religion nie verstehen. Und wisst ihr, es gibt nicht nur außerchristliche Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Islam. Es gibt auch eine christliche Religion. Es gibt ein Christentum, einen christlichen Glauben, der als Religion gelebt wird, wie alle anderen Religionen auch, nur eben in christlichen Kategorien. Und das sind Menschen, die ohne die Neuschöpfung aus dem Heiligen Geist, die Geburt von oben her von Gott erlebt zu haben, versuchen, in den Kategorien von Leistung, von Ethik, von Moral, von Riten, von äußeren Handlungen und Zugehörigkeiten zu bestimmten Kirchen oder Gemeinschaften ihren Heilsstatus zu begründen und zu finden. Und das ist christliche Religion. Und ich habe manchmal wirklich Sorge. Ich bin ja nun seit vielen Jahren auch in einer Ortsgemeinde und lerne auch hier und da andere kennen, dass wir in unseren Ortsgemeinden viel zu viel Religion haben. Und ich wundere mich manchmal, wie kommt es, dass ich Jahre und Jahrzehnte lang neben Menschen herlebe in der Gemeinde und so einen ganz komischen Eindruck habe. Und ich verdränge das immer wieder und ich denke, komm, du willst nicht richten und es ist einfach nur anders. Und aber da spüre ich nichts von diesem Geist Gottes. Da hat man den Eindruck, das ist alles nur Gewohnheit, Routine, das ist Außensteuerung. Aber da kommt nichts von innen. Da kommt nie so ein persönlicher Zugang zum Wort Gottes und zum Gebet. Das ist alles nur so Routine, Pflicht, äußerlich, punktuell. Das kommt nicht von innen, sondern das ist angenommen, dressiert, von außen läuft das ab. Wir haben zu viel Religion und zu wenig neugeborenes Leben und wirklich geistlichen, biblischen Glauben und Leben. Und darum ist es mir so wichtig, dass auch wir, die wir hier sitzen, diese Frage klar beantworten können. Habe ich diese Neuschöpfung aus dem Geist Gottes, dieses Geborensein aus ihm, aus seinem Geist wirklich erlebt? Ich habe mal gesagt, das weiß man, wie auch bei der natürlichen Geburt. Ich möchte ergänzen, es ist nicht entscheidend, dass ich diesen Zeitpunkt weiß und festmachen kann, datumsmäßig. Da führt Gott sehr unterschiedlich. Aber wer geistlich neu geboren ist, der weiß, dass er lebt. Und wir können nicht immer sagen, wann das passiert ist, aber wir müssen wissen, dass es passiert ist. Und das merken wir. Das merken wir alleine am Zug zum Gebet, zur Beziehung zu Gott, am Zug zum Wort. Ob das immer nur Pflichtübungen, eigentlich bleibt alles tot und Gebet sind immer dieselben Formulierungen, so ein paar Standardbitten. Oder ob da ein lebendiges Hin und Her geht über alles, was uns bewegt und das, was uns freut, da preisen wir ihn. Was uns Not macht, das legen wir ihm hin. Unser ganzes Leben, das steht mit ihm im Zusammenhang. Das ist nicht nur so hier und da mal eine punktuelle Sache, sondern alles in unserem Leben ist durchdrungen mit ihm. Glaube oder Religion in den Ortsgemeinden, ein echtes Thema. Das müssen wir wissen. Haben wir diese neue Geburt erlebt aus Gott? Ich habe einen Mann erschaffen mit Jahwe. Das ist Freude und Stolz über das Selbsterworbene, über die eigene Leistung. Ich habe viel Bibelwissen erworben mit Jahwe. Ich habe viele tolle Predigten gehalten mit Jahwe. Ich habe dies und das getan mit dem Herrn. Immer wieder derselbe Zungenschlag. Ja, er ist mit bei. Wir sind doch viel zu fromm, dressiert, um nicht zu wissen, dass wir diesen Nachsatz immer noch mit reinschieben müssten. Und trotzdem ist es immer ich. Ich. Stolz, Hochmut haben hierin ihren Grund. Der Satz von Eva hat aber noch einen tieferen Hintergrund. Im hebräischen Grundtext steht nämlich diese kleine Präposition mit nicht im Text. Die meisten Ausleger haben sich dafür entschieden, den kleinen Partikel et, im Hebräischen das Zeichen für den Akkusativ, den vierten Fall, als Präposition in der Bedeutung mit zu übersetzen. Aber im ganzen Alten Testament steht et in Verbindung mit dem Gottesnamen nie im Sinn von mit Hilfe von. Es handelt sich bei der Übersetzung mit also eigentlich um eine willkürliche Ergänzung der Übersetzer. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen: Ich habe einen Mann erschaffen, den Jahwe. Da haben wir den vierten Fall, den Akkusativ. Den Jahwe. Ich habe einen Mann erschaffen, den Jahwe. Und da sind die Übersetzer schlechterdings ratlos und sagen sich, was soll das? Und kommen deshalb zu dem Kunstgriff, dieses Akkusativzeichen, et, für den Jahwe, jetzt erweiternd zu übersetzen im Sinn von mit Hilfe von Jahwe. Aber stehen tut eigentlich nur der Akkusativ, den Jahwe. Und ich verstehe diese Ratlosigkeit. Ich habe einen Mann erschaffen, den Jahwe. Was soll das bedeuten? Was zunächst absurd erscheint, wird jedoch bei näherem Hinsehen plausibel. Eva lebte noch in der unmittelbaren Hoffnung auf die Zurückgewinnung des verlorenen Paradieses. Eva hatte noch die Verheißung im Ohr, dass Gott ihr einen Samen schenken wird, der der Schlange den Kopf zertreten und ihr das verlorene Paradies zurückgewinnen wird. Das hatte Gott doch gesagt, dass er ihr diesen Samen schenken würde, diesen Schlangentreter. Und als sie jetzt ihren Sohn Kain gebiert, ihren Erstgeborenen, da denkt sie sofort, das ist er, das ist er. Sie sieht in ihrem Erstgeborenen Kain die Erfüllung dieser Verheißung. Deshalb das jubelnde Willkommen und die ausdrückliche Übersetzung des Namens. Und mit dem Gottesnamen Jahwe wird immer das Heilshandeln Gottes betont. Deshalb begrüßt Eva ihren Sohn als Jahwe, das heißt als Erlöser. Und das erklärt im Übrigen auch, warum Eva ihr Kind schon bei der Geburt als Mann bezeichnet. Also weder meine Frau und ich haben unsere Söhne bei der Geburt jemals als Mann bezeichnet. Kind, Sohn, Junge. Also ich wäre bei keinem meiner Söhne und von meiner Frau weiß ich das auch, auf den Gedanken zu kommen, ein Mann, wenn er da in seiner Windel liegt. Ist doch ungewöhnlich, dass sie das so ausdrückt, einen Mann erschaffen. Und das hat seinen Grund eben darin, dass sie in ihm diesen Schlangentreter, diesen Erlöser sieht, diesen Jahwe. Sie fokussiert ihre gesamte Erlösungshoffnung auf Kain. Sie denkt, Kain sei der Schlangentreter, der Erlöser, der verheißene Messias. Und so ist das doch in unserem Leben auch oft. Eva hat doch recht, an die Verheißung Gottes zu denken. Die Verheißung war ihr ja tatsächlich geschenkt. Aber wisst ihr, der Irrtum hier lag darin, dass Eva der Verheißung Gottes ein Sofort hinzugefügt hat. Ein Gleich. Abraham hat auch die Verheißung eines Sohnes bekommen. Und diese Verheißung stand. Und die Glaubensprobe bestand darin, dass Gott seine Verheißung zwar gab, aber sie eben nicht gleich erfüllte, sondern Zeit darüber verging, viel Zeit. Und wir haben immer bei den Verheißungen Gottes sofort ein Gleich, ein Sofort im Ohr. Und brechen dann völlig zusammen im Vertrauen auf den Herrn, wenn er seine Verheißungen auch in unserem Leben nicht gleich, nicht sofort erfüllt. Und werden dann irgendwann völlig irre daran, ob das alles überhaupt stimmt. Und das ist der Grund, warum Eva dieser Verheißung Gottes vom Schlangentreter in völliger Unkenntnis der großen Perspektive, auch zeitlich, die sich mit dieser Verheißung verknüpfte, in diesem Sofort der Erfüllung, der ersehnten Erfüllung, derartig auf Kain als Messias fokussiert. Von Abel hingegen erwartet sie nichts. Abel heißt übersetzt Hauch, Nichtigkeit. Es findet keine jauchzende Bewillkommnung statt, kein Jubel, keine Namenserklärung. Der Name atmet Enttäuschung und Resignation. Und doch zeigt der weitere Gang der Dinge, wie weit menschliche Vorstellungen und göttliches Denken auseinanderliegen. Der Herr sagt einmal durch den Propheten: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und genau das wird hier auch deutlich. Denn nicht Kain, sondern Abel wird zur Vorabschattung Jesu und zum Typus des Erlösers. So klein und unscheinbar, unbeachtet, verborgen, bedeutungslos die Geburt Abels war, so klein und unscheinbar ist auch die Geburt Jesu. So wenig Abel von den Menschen jubelnd begrüßt wurde, so wenig auch unser Herr. Der scheinbar schwache und nichtige Abel, sein kurzes Leben, sein gewaltsamer Tod, sein vergossenes Blut, gerade das wird zur Darstellung des Erlösungshandelns Jesu. Der starke Kain hingegen, der Erstgeborene, der Hoffnungsträger, der Mensch der Leistung und des Gewinns, der wird zum Typus auf den Verführer, auf den anstatt Christus, wie man Antichristus auch übersetzen kann. Und wie oft sind die Menschen im Lauf der Geschichte auf solche Verführer hereingefallen, die nach außen viel Glanz und Macht verbreitet haben. Und am Ende stand doch immer nur die bittere Enttäuschung. Immer wieder lässt sich der Mensch durch äußere Größe und Machtentfaltung täuschen. Jesus wurde von seinem Volk verworfen, weil er nicht den menschlichen Vorstellungen eines Messias entsprach. Das Volk erwartete einen politischen Erlöser im Kampf gegen die Römer. Doch Jesus kam als geistlicher Erlöser im Kampf gegen die Sünde. Das Volk erwartete einen strahlenden Helden und keinen Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, der nicht wusste, wo er am Abend sein Haupt hinlegen soll. Die Menschen erwarteten die Krone und nicht das Kreuz. Und noch heute sagen die Juden, Jesus kann nicht der Messias gewesen sein, denn durch den Messias wird sich alles ändern. Aber durch Jesus hat sich nichts verändert. Und Jesus wusste das und sagt einmal in Johannes 5, Vers 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Israel hat seinen Messias verworfen, der als Abel daherkam, aber den anstatt Christus mit dem Profil eines Kain wird das Volk als Messias jubelnd annehmen, so wie Eva den Kain jubelnd als Erlöser begrüßt hat. Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Wie viele Sekten haben die Menschen in die Irre geführt? Wie wurde Adolf Hitler auch von vielen Christen als der von Gott gesandte Erlöser gefeiert, der Deutschland wieder Arbeit und Selbstachtung gab? Und wie freut sich die christliche Masse, wenn ein Politiker den Namen Gottes wieder im Munde führt und erhofft sich dann gleich von diesem eine Erneuerung der Welt und eine Rückgewinnung christlicher Werte? Wie wird ein Papst von vielen als Vater und Lichtträger gefeiert? Und wie hat man auch in Deutschland einem Dalai Lama zugejubelt, als der gerade zu Besuch war. Merken wir diese Erlösungssehnsucht der Menschen, diese Messias-Erwartung, die immer wieder sich auf irgendeinen fokussiert, der Hoffnung in dieser Weise vermittelt. Und wie wird es erst einer krisengeschüttelten Welt und einem kriegsmüden Israel ergehen, wenn der Antichrist sich als Erlöser darstellt und Israel den lang ersehnten Frieden bringt, der endlich das Nahostproblem löst und auch die globalen Herausforderungen wie die drohende Klimakatastrophe mit gebündelter Macht angeht und nicht so rumkleckert, wie das bislang passiert. Israel ist so kriegsmüde, so zermürbt. Der Konsum von Schlafmitteln und Beruhigungsmitteln hat derartig verheerende Ausmaße angenommen. Na, ist doch klar. Man kann doch nicht mal einkaufen gehen oder an die Bushaltestelle, ohne nicht Sorge zu haben, vielleicht in irgendein Selbstmordattentat reinzulaufen. Und man kann die Kinder nicht einfach mit dem Bus zur Schule schicken. Viel zu gefährlich. Das zermürbt doch. Das macht doch müde. Und wenn dann einer kommt, wie wir das vom Antichristen wissen, der dann diesen Friedensvertrag nach Daniel 9, 27 bringen wird, diesen Bund machen wird, diese Garantie geben wird, wie werden die dem zujubeln? Und das hat der Herr gesehen. Wenn einer in seinem eigenen Namen kommen wird, der, den werdet ihr annehmen. Und so wie sich bei Eva ihre ganze Erlösungshoffnung auf Kain fokussierte, so wird sich die ganze Erlösungssehnsucht einer geschundenen Menschheit und eines bedrängten Israel auf den Antichristen fokussieren. Und wird nicht selbst im Raum der Gemeinde in zunehmendem Maße auf den Erlösertypus eines Kain gesetzt? Auf äußere Größe und Machtentfaltung? Auf Besitz und Gewinn, auf mitreißende Typen, die etwas anpacken und voranbringen und die Gemeinde aus ihrer kleinen, verborgenen Nische dieser Welt herausholen. Steht nicht auch die Gemeinde unserer Tage in der großen Gefahr, den Abel Gottes zu verwerfen, weil sie mit Kreuz und Leid, mit Kleinheit und Schwachheit nichts mehr anfangen kann? Geht nicht auch im Raum der Gemeinde der Drang zu den Messiasgestalten vom Typ eines Kain, charismatischen Persönlichkeiten, die hier und heute Besitz und Gewinn versprechen, Heilung, Gesundheit, Erfolg und Wohlstand? Was knüpft nicht heute im Raum der Gemeinde alles an diese Sehnsucht des Menschen an? Und versucht ihn so zu verführen. Wohlstandsevangelium. Ein Widerspruch in sich selbst. Auch die Gemeinde heute muss sich entscheiden. Kain oder Abel. Krone oder Kreuz. Vieles, was heute als Siegeszug des Evangeliums proklamiert wird, ist zu tief doch nur die Kainslinie, die in das Antichristentum hineinführt. Lasst uns auf der Linie des Abel bleiben, auf dem Weg des Kreuzes, dem Lamme nach, in der Nachfolge unseres Herrn. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Und Jesus sagt, der Jünger ist nicht größer als sein Herr. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Jesus ist auf dieser Erde den Kreuzesweg gegangen. Und wir dürfen uns nicht verführen lassen, als könnten wir heute den Triumphmarsch antreten. Der Tag kommt noch. Der Tag der Krone, des Sieges, des Triumphes, der kommt noch. Aber er kommt erst in der Wiederkunft des Herrn. Auf der Horizontalen erwarten wir nichts, wir erwarten alles auf der Vertikalen. Wir erwarten den vom Himmel kommenden Herrn. Und alle, die eine frühere Erlösung, einen früheren Triumph, einen früheren Antritt der Krone versprechen, verführen die Gemeinde. Bis zur Wiederkunft unseres Herrn leben wir im Zeichen des Kreuzes, nicht im Zeichen der Krone. Das kommt, aber erst mit ihm. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Jahwe eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Jahwe blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Ist das nicht ungerecht? Geradezu gemein. Ja, sag's ruhig raus. Der Volksmund sagt, wenn zwei das Gleiche tun, so ist es noch lange nicht dasselbe. Und das ist wahr. Und das gilt auch für diese beiden Opferhandlungen von Kain und Abel. Was hier äußerlich gleich aussieht, ist doch nicht dasselbe. Aber der Unterschied ist nicht von äußerer, sondern von innerer Art. Wir finden im Text dazu zwei Hinweise, die man nur beachten muss. Der erste, von Kain wird in lapidarer Kürze gesagt, dass er eine Opfergabe darbrachte. Von Abel hingegen wird gesagt, dass er von den Erstlingen seiner Herde nahm und von diesen wiederum nur das, was damals als das Beste angesehen wurde, das Fett. Da haben sich die Wertigkeiten im Laufe der Zeit geändert. Aber damals die Erstlinge und das Fett, die Fettstücke. Das bedeutet, Kain bringt die Frucht, die ihm gerade in die Hand kam. Kain bringt ein Opfer ohne Wahl. Kain bringt das Erstbeste. Abel hingegen bringt das Erste und Beste. Er wählt sorgfältig aus und gibt Gott das Beste, was er hat. Kain ist nicht mit dem Herzen dabei, sondern er erfüllt seine religiöse Pflicht. Aber Abel gibt in der biblischen Symbolsprache mit den Erstlingen sich selbst Gott zum Opfer. Die Erstlinge stehen immer für das Ganze. Und das Volk Israel muss doch die Erstlinge freilösen. Die Erstlinge stehen stellvertretend in der biblischen Symbolsprache für das Ganze. Und hier stehen die Erstlinge der Herde für Abel selbst als ganze Person. Der zweite Hinweis, den wir im Text finden. Jahwe blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Hier steht nicht, Jahwe blickte auf Abels Opfergabe und auf Kains Opfergabe blickte er nicht. Das steht hier nicht. Sondern hier steht zuerst, dass Gott auf die Person blickt und dann erst auf das Opfer. Er blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Er blickte auf Kain und auf seine Opfergabe. Verstehen wir? Nicht. Danke. Zuerst blickt Gott auf die Person und dann erst auf das Opfer. Gott sieht auf die innere Beziehung zwischen Person und Opfer. Gott sieht die innere Haltung, die hinter dem Opfer steht. Mit 1. Samuel 16, Vers 17 gesagt, Gott sieht das Herz an. Das ist der Schlüssel. Und neutestamentlich drückt Hebräer 11, Vers 4 das so aus, durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain. Der Glaube, die Herzenshaltung, die innere Beziehung zu Gott macht den Unterschied. Kain war der erste religiöse Mensch, der äußerlich Gott dienen wollte, ohne inneren Umgang mit Gott zu haben. Kain brachte Gott ein Geschenk und wollte doch sein eigenes Leben für sich behalten. Kain wollte Gott äußerlich dienen und doch innerlich so weiterleben wie bisher. Und Kain ist damit zum Prototyp äußerlicher Religiosität geworden. Kain ist kein Atheist. Kain ist ein religiöser Mensch. Aber es ist eine äußerliche Religion ohne innere Gottesbeziehung. Für den lebendigen biblischen Glauben gehört Gott mitten in das Zentrum des Lebens. Nicht nur am Sonntagmorgen, auch am Samstagabend. Nicht nur feiertags, sondern auch werktags ist Gott der Herr über die Entscheidungen des Lebens. Gebet ist keine gelegentliche fromme Übung, kein Fremdkörper im Leben, sondern Ausdruck ständigen inneren Umgangs mit Gott. In diesen beiden Grundtypen, Kain und Abel, steht sich nicht der platte Gegensatz von Religion und Atheismus gegenüber, sondern der viel verborgenere Gegensatz von Fleisch und Geist, von Religion und Glaube, von Kirche und Gemeinde. Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 24 bis 25, dass der Feind das Unkraut zwischen den Weizen sät. Auch dieses Gleichnis ist mir sehr wichtig geworden, darum kehrt es auch immer wieder. Und dieses Unkraut, von dem Jesus hier spricht, ist das sogenannte Taumellolch. Und dessen besondere Eigenschaft ist es, dem Weizen sehr ähnlich zu sehen. Religion und Glaube können sich äußerlich sehr ähnlich sehen und sind doch innerlich völlig verschiedene Lebensdimensionen. Und bis zur Wiederkunft des Herrn wird auch im Raum der Ortsgemeinde, nicht im Raum des Leibes Christi, da sind nur Menschen, die wiedergeboren sind, die Neuschöpfung sind, nicht im Raum der Gemeinde als dem Leib Christi, aber im Raum der Ortsgemeinden, da wo sich Menschen treffen, unter dem Wort Gottes, in den Gemeinden, Land auf, Land ab. Im Raum der Ortsgemeinde wird beides zusammenwachsen. Weizen und Unkraut, Kain und Abel, Fleisch und Geist, Religion und Glaube. Und erst bei der Wiederkunft des Herrn wird der Unterschied offenbar werden. Und wisst ihr was? Die Institution Kirche wird auch dann noch bestehen, wenn die weltweite Gemeinde zu ihrem Herrn entrückt ist. Religion und Gottesdienst wird es auch im Reich des Antichristen geben. Mindestens in der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche. Und für uns heute stellt sich ganz persönlich die Frage, was bin ich, ein Kain oder ein Abel? In 2. Timotheus 3 schreibt Paulus ab Vers 1, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Die äußere Form ist da, aber die Kraft wird verleugnet. Nicht verleugnet im Sinne von will ich nicht, gibt's nicht, sondern verleugnet im Sinne des praktischen Lebens mit Christus. Da ist alles Form, Fassade, äußerlich angenommen. Aber die Kraft des Lebens, die Veränderung ganz praktisch und alltäglich ist nicht da. Und wisst ihr, gerade wenn einem auch biblische Erkenntnis sehr wichtig ist, dann müssen wir uns eins immer wieder klar sagen. Wir sind nicht, was wir wissen. Wir sind nicht, was wir wissen. Wir häufen Wissen an und denken, mit jedem mehr an Wissen seien wir als Person auch mehr. Das ist ein glatter Selbstbetrug. Wir sind nicht, was wir wissen. Fragen Sie meine Frau, was ich bin. Ja, da geht's los. Und Leute, ich habe wirklich manchmal Sorge, wenn unser Leben in die Feuerprobe kommt. Was bleibt eigentlich an echter Neuwerdung in uns? Und was ist alles nur Wissen, das sich auflöst und verdampft und nie zu Bestandteil unseres Lebens geworden ist? Wenn wir diesen Glauben nicht ins Leben reinbekommen, wenn unser Leben nicht wirklich Neuschöpfung wird, Stück für Stück, können wir das alles vergessen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Leute, da treibt's denn auf die Knie. Herr, Leben, Veränderung, Kraft, du in mir. Möchte nicht in diesem Selbstbetrug weiterleben, als wäre ich das, was ich weiß. Heute ist noch Gnadenzeit. Heute können wir den Prototyp noch wechseln. Heute gilt uns noch raus aus äußerlicher Religion und rein in eine lebendige Gottesbeziehung. Viel mehr, viel tiefer. Christus ganz in den alltäglichen Frontverläufen unseres Lebens in uns leben zu lassen. Christus in uns. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Amen.